Und dass du das, ja, einfach segnest, die Zeit jetzt. Amen. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Der Klick will nicht so ganz. Drücke ich in die falsche Richtung oder? Ja, aber dann geht's jetzt. Oh, ja, super. Genau das dachte ich mir nicht. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, was so einen leicht faden Beigeschmack hat. Es geht um Angst. Hier möchte ich einmal kurz zeigen, worüber ich so ein bisschen eingehen möchte, auf welche verschiedenen Punkte. Also klar, einmal Angst. Welche Arten von Angst gibt es? Weil Angst kann man ein bisschen differenzieren. Dann, wann ist überhaupt das erste Mal in der Bibel die Rede von Angst? Dann möchte ich das so ein bisschen anhand vom Beispiel von Jona und seinem Auftrag mit der Stadt Ninive euch zeigen. Dann habe ich so ein bisschen reißerisch formuliert, die Kundschafter kommen zurück. Da gehe ich dann noch genauer ein, was damit gemeint ist. Dann Sturm tobt, Jünger fürchten um ihr Leben. Rabbi schläft. Und dann, wenn dieser Klick, möchte ich einfach zeigen, wie wir eigentlich mit Angst umgehen sollen, beziehungsweise wie es uns Jesus vorgemacht hat, wie wir mit Angst umgehen oder wie er mit Angst umgegangen ist und wie wir das auch auf unser Leben umsetzen dürfen. Und dann möchte ich euch einfach noch mit so ein paar Bibelstellen zusprechen, Zuspruch geben, der euch einfach ermutigen soll und darf. Was sind denn eure Ängste? Das braucht ihr jetzt nicht laut zu beantworten, das ist was sehr Persönliches, aber geht das mal so ein bisschen in eurem Kopf durch. Ich möchte euch da gerne mal so eine kurze Zeit der Stille geben, dass ihr euch einfach mal so überlegen könnt, wovor habe ich denn gerade aktuell Angst? Meine Angst ist gerade, dass das mit dieser Präsentation ein bisschen schwierig wird, mit diesem Präsenter. Nein, dann möchte ich kurz so ein bisschen auf die Frage eingehen, welche Arten von Angst gibt es und wann ist eigentlich in der Bibel so das erste Mal die Rede von Angst? Die Bibel erwähnt speziell zwei Arten von Angst. Ich nenne sie einfach mal die erste Art der Angst. Die ist nützlich und die soll gefördert werden. Und die zweite Art von Angst ist eher negativ. Die erste Art ist die Angst oder die Furcht vor Gott. Dies bedeutet nicht, dass man Angst, dass man sich für etwas, ja, dass man Angst vor etwas hat, sondern es ist eher, nennen wir es Ehrfurcht vor Gott. Eine Verehrung seiner Kraft und Herrlichkeit. Es soll ein angemessener Respekt Gott gegenüber sein, seinem Wesen, seiner Art, aber auch gegenüber seiner Rache und seinem Zorn. In anderen Worten, die Furcht vor Gott ist die völlige Überzeugung von allem, was Gott ist und was dadurch erlangt wird, indem wir Gott und seine Eigenschaften kennen und anerkennen. Die zweite Art von Angst, die in der Bibel, über die in der Bibel gesprochen wird, ist nicht von Vorteil. In 2. Timotheus 1, Vers 17 wird vom Geist der Furcht gesprochen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Eine Angst, eine Einstellung von Angst und Ängstlichkeit kommt nicht von Gott. Manchmal haben wir Angst und eben dieser Geist der Furcht ist auf uns, ist über unserem Leben. Um ihn zu überwinden, müssen wir Gott lieben und ihm völlig vertrauen, denn Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wann ist eigentlich zum ersten Mal in der Bibel die Rede von Angst oder von Furcht? Wann kam das erste Mal mit ins Spiel, ins Boot? Als die Menschen die ihnen von Gott gegebene Möglichkeit und Räume bewusst überschritten haben, als sie sein wollten wie Gott und seine von ihm zum Schutz der Menschen gesetzten Gebote ignorierten. Da plötzlich ging die Angst um im Paradies. Das Misstrauen war da und zog seine Kreise. Nun war es plötzlich nicht mehr das Selbstverständlichste der Welt, dass Gott seine Menschen im Garten besuchte, dass er nach ihnen fragte und sich für sie interessierte. Ich möchte euch da mal mit hin einladen. Macht mal die Augen zu und stellt euch das vor, was jetzt schon hinter mir steht. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief: Adam, wo bist du? Eine Frage, die eigentlich keinerlei Bedrohung darstellt. Wenn sie nicht die ihnen von Gott geschenkten Möglichkeiten überschritten haben. Nun aber empfanden sie es ganz anders. Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst. Hier begegnet uns nun zum ersten Mal in der Bibel das Wort Angst. Genau in diesem Moment, wo der Mensch seine ihm von Gott zugedachte Grenze überschritt, machte sich Angst breit. In dem Moment, als die beiden von der Frucht aßen, von der sie nicht hätten essen dürfen, bekamen sie Angst, weil eben genau das Gott ihnen verboten hat. Ich möchte nochmal, was ich zu Beginn schon vorgelesen habe, 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Genau das ist das. So wie Gott jeden Abend zu seinen Kindern durch seinen Garten ging, seine Kinder gesucht hat und einfach Gemeinschaft haben wollte, dieses eine Mal, nachdem sie übergetreten sind, nachdem sie sich bewusst gegen das gestellt haben, was Gott gesagt hat, haben sie Angst vor ihm, vor das, was eigentlich sonst immer passiert. Seitdem gehört die Angst zu den Wesen unserer Welt. Seitdem gehört die Angst zum menschlichen Leben. Ja, vor allen Dingen nicht nur mal zum menschlichen Leben, sondern überhaupt zum Leben. Auch bei Tieren gibt es die Angst. Wer schon einmal beobachtet hat, welche Ängste ein Tier aussteht, das bedroht wird, der kann nachvollziehen, warum Paulus im Römerbrief schreibt: Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und ängstet. Und wenn wir bedenken, wovor die ersten Menschen Angst hatten, dann erkennen wir auch die Urform der Angst. Gott hatte ihnen ja zuvor gesagt, als er ihnen den Auftrag gab, im Garten zu leben, ihn zu bebauen, zu bewahren und über die Tiere zu herrschen: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Und so wussten Adam und Eva sehr wohl, was die Folge für ihre Grenzüberschreitung sein wird: der Tod. Vorher waren sie unbekümmert, angstfrei, für ewiges Leben bestimmt. Nun aber sollte der Tod dem Leben ein Ende, eine Grenze setzen. können uns mal vorstellen, kurz wie das ist, was für einen Schock das plötzlich in ihnen ausgelöst haben muss, plötzlich zum ersten Mal in dem Bewusstsein zu leben, irgendwann sterben zu müssen. Denn Tod und Sterben waren bis dahin im Paradies Fremdwörter. Nun möchte ich zu Jona kommen, meinem eigentlichen, also ein Teil des Textes. Dass wir ungefähr, okay, ich habe das so mir ein paar Ideen geholt, dass wir ungefähr wissen, wo wir heute sind in der Bibel, weil das Jona ist, also auf Anhieb habe ich lange blättern müssen, bis ich ihn gefunden habe. Das ist das Alte Testament. Und zwar bei den, ich sag mal, kleineren Propheten gibt es hier das Buch Jona. Und da möchte ich mal einen Teil daraus vorlesen. Und möchte euch aber auch die Gelegenheit lassen, wenn ihr das mitlesen möchtet, das mitzulesen. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht mehr länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln wollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Und die Seeleute bekamen es noch mehr mit der Angst zu tun und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur meine Schuld und meinetwegen über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn jetzt das Leben dieses Mannes wir opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Welchen Auftrag hatte Jona von Gott? Er sollte in die Stadt Ninive reisen und dort den Einwohnern das Gericht Gottes ankündigen. Aber was tat Jona? Er weigerte sich und machte sich in die vollkommene andere Richtung auf den Weg. Er machte sich auf den Weg. Ich habe es eben auch aus einer anderen Bibel noch vorgelesen. Das nennt sich Tarschisch, die Stadt, je nachdem, wie man sie betitelt. Und Tarschisch war eine phönizische Kolonie in Südspanien. Geografisch gesehen lag Tarschisch 4000 Kilometer westlich der Hafenstadt Jaffo. Jaffo, heutiges Jaffa, liegt südlich von Tel Aviv. Und Ninive ist 1000 Kilometer nordöstlich von Jaffo entfernt. Das heißt, ich habe hier Jaffo Port, das ist dieser Hafen, wo jetzt dieser Pin ist. Okay, das ist der Weg zu Fuß. Also sie sind hier über Meer gefahren und sie wollten hier nach Süden Spaniens. In die vollkommen andere Richtung, wo Gott eigentlich ihn hätte hinhaben wollen. Nun, so ein paar Eckdaten, so ein bisschen zu Ninive, dass wir es einfach ein bisschen besser verstehen. Ninive war eine mesopotamische Stadt im heutigen Irak, am linken Ufer des Tigris, an der Mündung des kleinen Flusses Hosre, innerhalb der modernen Stadt Mosul. Mosul ist, denke ich, Begriff, das hier, das ist so dieses, ich sag mal, Stadtgebiet von Mosul. Im Alten Testament der Bibel wird Ninive häufiger erwähnt. Als Erbauer Ninives wird in 1. Mose 10, Vers 11 Nimrod, ein Urenkel von Noah, erwähnt. Von der weiteren Entwicklung ist nichts weiter überliefert, bis Jona etwa 1300 Jahre nach ihrer Gründung gesandt wurde, um ihre Zerstörung anzudrohen. Damals war es eine außerordentlich große Stadt, wörtlich eine Stadt groß vor Gott, von 3 Tagesreisen. 3 Tagesreisen, das wird ungefähr auf, je nachdem wo man guckt, 145 Kilometer geschätzt. Das ist jetzt die Einschätzung von Carsten Niebuhr, das ist ein deutscher Mathematiker, Kartograf und eben Forschungsreisender, der ungefähr gesagt hat, das ist ungefähr mit 145 Kilometer gleichzusetzen. Ihr müsst euch mal vorstellen, eine Stadt, wo du außen einmal rundherum zu gehen, 145 Kilometer gehen musst. Das hat schon eine gewisse Fläche. Diese Fläche umschließt aber halt jetzt nicht nur immer das Stadtgebiet, sondern eben auch Gärten und Weiden, die ja notwendig waren für die großen Menge an Vieh, die auch dort noch mitlebten, und sonstige Grünflächen. Die Bevölkerung war eben groß, aber sie wohnten nicht so dicht zusammen, wie man es heute aus Großstädten kennt. Und dann steht dort, es gab 120.000, die nicht unterscheiden konnten zwischen ihrer Linken und ihrer Rechten. Damit sind wahrscheinlich die Kinder gemeint. Also allein 120.000 Kinder lebten dort. So kann man in etwa schätzen, dass es sich um eine Bevölkerung, Einwohner von ungefähr 600.000 handelt. Zweiter Könige 19, Vers 36 nennt Ninive als Residenz des Assyrerkönigs Sanherib. Das Buch Naum erzählt Prophezeiungen über den Untergang des als große Hure bezeichneten Ninives. Und eben in genau diese Stadt sollte Jona gehen und ihr das drohende Gericht Gottes bringen. Und was macht Jona? Er macht sich auf den Weg, aber er macht sich in die völlig falsche Richtung auf den Weg. Kennen wir das manchmal aus unserem Leben? Dass wir auf einmal feststellen, dass wir auf dem völlig falschen Weg sind oder es vielleicht gar nicht selbst merken? Vielleicht denken wir manchmal, oh Mann, ey, wieso ist es denn hier so dunkel und warum riecht es hier so nach Fisch? Und ohne dass wir irgendwie gemerkt haben, dass Gott unseren Kurs gerade korrigiert. Wie geht Jona mit dieser Aufgabe um, die Gott ihm ganz unmissverständlich klar macht? Er hat Schiss. Leute, er hat einfach Schiss davor. Habt euch mal das Ausmaß dieser Stadt angeguckt? Was glaubt ihr, was das für ein Gefühl ist? zu 600.000 Menschen hinzugehen und zu sagen, zu dieser Stadt, hey, ich kündige euch euren Untergang an. Das ist bestimmt nicht das, was wir uns vorstellen. Aber Gott hatte ihm einen Auftrag gegeben. Und als, ich sag mal, guter Prophet macht man sich dann eben auf den Weg. Aber Jona halt leider eben auf den falschen Weg. Hinterher kann man immer noch sagen, aber Herr, du hast mich doch geschickt und ich war doch auch unterwegs. Aber wenn man halt auf dem Holzweg unterwegs ist, dann bringt das leider auch nichts. Das war nicht das, was sich Gott gedacht und gewünscht hat. Darum ist es wichtig, auch wenn du Angst vor dem hast, was da kommen wird oder wo Gott dich hinschickt, vertraue ihm. Denn er wird dich dorthin führen und dich auf seinem Weg unterstützen. Also halten wir einmal fest, das ist der falsche Umgang mit Angst, vor seinen Ängsten wegzulaufen, so wie Jona. Oder nicht nur vor seinen Ängsten wegzulaufen, er läuft ja auch, es steht ja, er läuft vor Gott weg. Das ist auch der völlig falsche Weg. Eben hatte ich ein bisschen reißerisch jetzt noch. Wir springen heute ein bisschen. Ich muss mich jetzt mal einladen in so eine leichte Zeitblase. Wieder zurück in 4. Mose, Vers 13, ab Vers 13. Das möchte ich euch auch vorlesen. Ihr dürft es auch mitlesen. Also ich werde das nur ich ausschnittsweise vorlesen, weil da kommt dann ein Teil, Gott schickt dort Botschafter, also Mose soll Botschafter los aussenden und da werden auch die Botschafter aufgezählt. Diese Aufzählung werde ich jetzt mal außen vor lassen. Der Herr spricht zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen in dem Land sich umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Such dazu aus jedem Stamm einen Mann aus. Und jetzt kommt dann den, die Mose ausgesucht haben. Ab Vers 16. Diese Männer beauftragte Mose, das Land zu erkunden. Hoschea, dem Sohn von Nun, gab er einen neuen Namen. Josua. Der Herr ist die Rettung. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen, nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht in das Gebirge hinauf. Seht euch das Land und die Menschen, die dort leben, an. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg und ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst. Und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu dieser Jahreszeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land Kanaan von der Wüste Zin im Süden bis zur Stadt Rehob im Norden, die an der Straße nach Hamat liegt. Zunächst durchquerten sie die Wüste Negev und erreichten Hebron. Dort lebten die Sippen Ahiman, Sheshai und Talmai vom Volk der Anakiter. Ihre Stadt war 7 Jahre früher als die ägyptische Zoan gegründet worden. Da kamen die Kundschafter ins Eschkol-Tal. Dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten eine Rebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Darum nannte man dieses Tal später Eschkol, Traube. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben dort mächtige Völker und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen Und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Ammoniter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief: Wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Mit welcher Botschaft, mit welcher Kundschaft kommen diese Kundschafter zurück? Hey, die bringen Trauben, die bringen Reben mit, die so schwer sind, dass man die an einer Stange tragen muss und zu zweit, weil man sie allein nicht tragen konnte. Also ein sehr fruchtbares Land. Aber leider wohnen eben in diesem Land auch übergroße Menschen, ja sogar Riesen mit befestigten Städten. Jede Stadt ist befestigt. Und während die Kundschafter noch so erzählten, fing das Volk an zu meckern. Wie ungerecht das doch ist und dass sie diese Völker ja wohl niemals bezwingen könnten. Die Worte der Kundschafter machten dem Volk Angst. In 4. Mose 14, Vers 1. Da fing die ganze Volksmenge an, laut zu schreien. Sie weinten die ganze Nacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Kundschafter kommen zurück. 40 Tage haben die da gespannt gewartet, was die kommen und bringen. Dann kommen sie. Man sieht ja, was für Früchte die da mitbringen. Und zuerst freuen die sich und dann auf einmal heißt, ja, aber ey, da wohnen Riesen. Da wohnen wirklich Riesen. Und zwar nicht mal so in ein paar Zelten, sondern mit befestigten Städten. Das ist kein Zuckerschlecken. Das sind kampferprobte Leute, Männer, Völker. Also Leute, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber was wir gesehen haben, boah. Und auf einmal hat das ganze Volk einfach nur Angst. Und sie weinten. Die haben sich dann in ihre Zelte zurückgezogen und einfach nur geweint. Vor Angst. Das ist auch kein Weg, mit Angst umzugehen. Einfach sich, ich sag mal, trotzig hinzusetzen und zu sagen, alles und dann los zu flennen, sag ich jetzt mal. Weinen ist manchmal wichtig, das ist einfach, das reinigt die Seele. Das möchte ich an der Stelle gar nicht klein machen. Aber nicht in diesem Zusammenhang. Wenn wir Angst haben, dann dürfen wir auch mal weinen. Aber damit danach dann zu Gott kommen. Und nicht, naja, jetzt gehe ich weinen und dann. Ja. Ich will dich aber nochmal einladen, nochmal mit mir einen Zeitsprung zu machen. Ich weiß, das ist heute ein bisschen quer durch die Bibel, aber trotzdem ein paar hundert Jahre später. Und zwar, okay. Nochmal kurz zusammengefasst. Also Jona läuft vor seinen Angsten weg, läuft vor Gott weg. Und das Volk Israel, das beklagt sich, wie schlecht es einem geht, wie schlecht es dir geht und fängt an zu weinen und dann weinst du halt und passiert dann nichts sonst mehr. Ich möchte mit euch Lukas 8 vorlesen. Und es geschah an einem der Tage, dass er in das Boot stieg, er und seine Jünger. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Also Jesus schlief ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers. Und sie legten sich und es trat Stille ein. Er sprach zu ihnen: Wo ist euer Glauben? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch den Wind und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Obwohl Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, umgekehrt, obwohl die Jünger mit Jesus unterwegs waren, obwohl sie mit ihm, also im besten Sinne des Wortes, in einem Boot saßen, hatten sie trotzdem Angst. Wie viel Mut mir das gemacht hat. Die gestandenen Jünger, die gestandenen Männer, die Jesus Tag ein, Tag aus erlebt hatten und noch viel mehr und viel intensiver, als wir es uns jemals irgendwie vorstellen können, selbst die hatten Angst. Und das finde ich total heftig. Da steht geschrieben, und es geschah an einem der Tage, dass er, also Jesus, in das Boot stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Ey, das waren nicht die Jünger, die gesagt haben, ey komm, Boot fahren, das wäre doch nochmal schön. Lass uns doch mal, Jesus, was hältst du davon? Komm, wir mal nochmal so wie früher in alten Zeiten, zu Fischerszeiten. Das war Jesus. Jesus hatte die Idee gehabt, ey, wir fahren ans andere Ende des Ufers, des Sees. Und oft, wenn ich die Geschichte, ich meine, Geschichte, also wenn ich das lese, dann denke ich mir so, ey, Jungs, ihr seid doch mit dem leibhaftigen Jesus unterwegs und in der Nachfolge. Und trotzdem seid ihr in solchen, so einem, ich sag mal, Schlamassel gelandet. Okay, Jesus hat sie auch wieder rausgeholt. Aber das ist für mich so dieses, oh, wir sind mit die, sind mit Gott, mit Jesus, leibhaftig unterwegs. Und kommen in eine Situation, dass sie Angst um ihr Leben haben. Also, ich weiß nicht, nur eine Situation, also eine der Situationen. Aber trotzdem, das ist für mich so schwer, immer wieder für mich das auch zu buchstabieren. Hey, das sind die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Das war Jesus, der die Idee hatte, lass uns doch mal ans andere Ufer fahren. Und dann hatten die Jünger irgendwann Angst wirklich um ihr Leben, weil halt die äußeren Situationen auch ja, dementsprechend einfach waren. Ich will gar nicht wissen, was da wirklich in den Jüngern abgegangen ist. Sie machten ihn irgendwann dann wach, brachten ihn auf den aktuellen Stand der Dinge. Rabbi, wir sind verloren. Und wie reagiert Jesus? Er befiehlt den Wellen und dem Wind, sich zu beruhigen, und so passiert es. Dann dreht er sich zu seinen Jüngern rum und fragt, hey Jungs, wo ist eigentlich euer Glaube? Die Jünger hatten Angst, weil sie nicht genug geglaubt hatten. Ich würde daraus den Zusammenhang schließen und ich kann das auch aus meinem eigenen Leben, aus meinen eigenen Erfahrungen begründen. Hast du Angst, ist dein Glaube noch nicht groß genug? Das sind harte Worte. Diese Message, das ist für mich schwer, für mich, für mein persönliches Leben, das immer wieder zu buchstabieren. Immer wenn ich merke, oh, da habe ich Angst. Da habe ich Angst. Da muss ich nochmal vor Gott kommen und ihm nochmal Zugang gewähren. Immer wieder neu. Und wenn wir uns an den Garten Eden nochmal zurückerinnern, was ich eben vorgelesen habe. Als das erste Mal das Wort Angst benannt wurde, war es im Zusammenhang damit, dass Adam und Eva eben nicht geglaubt hatten, dass es besser für sie sei, nicht von diesem Baum zu essen. Sie hatten es Gott einfach nicht geglaubt. Sie hatten nicht genug Glaube. Ihr Glaube war nicht groß genug an das, was Gott ihnen gesagt hatte. Aber wie sollen wir jetzt mit unserer Angst umgehen? Lass uns nochmal kurz zusammenfassen, wie wir eben nicht mit unserer Angst umgehen sollten. Entweder kannst du von deinen Ängsten weglaufen, so wie es Jona gemacht hat. Oder du beklagst dich, wie das Volk Israel, wie schlecht es dir geht, fängst an zu weinen und weinst dann halt. Aber da ist auch noch nichts passiert. Oder die Jünger hatten Angst, weil sie nicht genug geglaubt hatten. Jetzt ist aber die Frage, hey Oleg, und wie sollen wir jetzt eigentlich wirklich mit Angst umgehen? Wie hat das Jesus uns gezeigt? Ich möchte nochmal ins Neue Testament springen. Als Jesus kurz vor seinem Tod mit den Jüngern zum Ölberg geht und er weiß, was ihm da bevorsteht. Und trotzdem Ich lese einmal vor, das ist Lukas 22 ab Vers 39. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein Stück von ihnen und kniete nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Nochmal, da steht geschrieben, er kniete sich hin, betete, Vater, wenn du willst, erspare mir diesen bitteren Kelch. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Jesus zeigt uns, was zu tun ist, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir Angst haben. Wir sollen uns zurückziehen und dafür darum beten, um diese Situation. Jesus hat es uns vorgemacht. Und das, was eben Jona nicht gemacht hat, wir sollen unseren Willen unter den Willen des Vaters setzen. Wir beten so oft, Herr Vater, dein Wille geschehe. Aber was das wirklich für uns bedeutet, dein Wille, nicht meiner, nicht, ich hätte gern, ich würde gern, aber vielleicht doch ein bisschen sanfter oder, nein, Gottes Wille geschehe. Das ist ein Gebet, was oft uns leicht von den Lippen geht, ja, Herr, dein Wille geschehe, ist ja auch ein Teil des Vaterunsers, aber trotzdem ist es einfach, das ist nicht einfach, das ist wirklich nicht einfach, das zu beten. Wie gesagt, den Bogen zurück zu Jona habe ich gerade gespannt. Jona hat eben genau das Gegenteil gemacht. Er wollte einfach seinen Willen durchbringen, aber auch die Geschichte Jona zeigt uns nochmal, dass Gott mit unseren Sein Ziel kommt, auch wenn wir uns auf dem völlig falschen Weg befinden. Es muss nicht immer so dramatisch sein, wie es im Fall von Jona eben war. Aber hört einmal in der Stille auf Gottes Wort und lasst euch gegebenenfalls eine Kurskorrektur geben. Ich würde euch gerne jetzt noch zwei Bibelstellen einfach so mit auf den Weg geben und zusprechen. Psalm 56, Vers 4. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Und das will dir Gott ganz persönlich, jedem persönlich zusprechen. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Und 2. Timotheus 1, Vers 17. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir uns fürchten, das ist nicht Gott, der uns diese Furcht gibt. Hier steht es. Und ich nehme das für wahre Münze. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich bete noch. Papa, ich danke dir. Ich danke dir einfach so sehr für diesen Tag heute. Ich danke dir, dass wir mit unseren Ängsten, Sorgen und Nöten wirklich zu dir kommen dürfen. Dass du uns zuhörst, dass du uns nicht mit, ja, lies doch mal mein Wort, abspeist, sondern dass du wirklich, wenn wir dich suchen, persönlich zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Vater, und so möchte ich dich für alle die bitten, die Angst haben, die Ängste in ihrem Leben wirklich haben, dass du sich frei machst von diesen Ängsten. Dass, wenn immer wieder dieser Geist der Angst sie überkommt oder sie in Besitz nehmen möchte, dass sie wissen, dass sie ihm entgegenhalten dürfen, was du in deinem Wort geschrieben hast, Vater. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Denn du hast uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vater, und dafür bitte ich dich für meine Geschwister, für mich, für Kraft, um Liebe und Besonnenheit, die du durch uns, in uns pflanzt, durch deinen Heiligen Geist. Amen.